Grad hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung.
Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen. Und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte. Und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich.
Jack ist Kriminalreporter. Er ist Ende 30, kleidet sich wie ein eleganter Dandy und verkehrt in Wiens feinsten Kreisen. Maßgeschneiderte Anzüge schmiegen sich an seine schmächtige Gestalt. Jack ist nur 1,70 Meter groß, aber seiner faszinierenden Aura tut das keinen Abbruch. Vor allem die Frauen lieben ihn, weil er so jungenhaft, so sensibel, so mitfühlend herüberkommt. Jack mag teure Uhren. Er trägt auffällige Ringe und Ketten. Die dunkle Sonnenbrille, die er gerne aufhat, verleiht ihm etwas Geheimnisvolles, fast Filmreifes. Als wäre er einer jener mysteriösen Schurken, über die er so gerne schreibt. Wenn er spricht, lauschen ihm alle gebannt. Sein Tonfall ist kultiviert, seine Worte sind wohlgewählt, sein Auftreten ist makellos. Die Menschen in den Wiener Salons hängen an seinen Lippen, während er charmant über Literatur, Kunst und Gesellschaft philosophiert. Sie lieben seinen Stil. Sein Understatement, die Art, wie er scheinbar beiläufig Sätze fallen lässt, die man sich merken möchte. Sätze, die ein Gewicht zu haben scheinen, das man sonst nicht kennt. Eine tiefe Bedeutung, hinter der ein aufregendes, aufsehenerregendes Leben steckt. Die Männer bewundern ihn. Diesen Mann, der die Hölle des Gefängnisses überlebt und sich hochgearbeitet hat. Der als lebender Beweis und positivstes Beispiel für die neumodische Praxis der Resozialisierung gilt. Denn Jack ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist das Gegenteil davon. In dieser Folge werden wir in Jacks Vergangenheit reisen. Wir werden mit ihm ins Fegefeuer eintauchen und in die Höhen der High Society aufsteigen. Gerechtfertigt oder im Zuge einer völlig wahnsinnigen Imagekampagne, die mit mehreren Toten endet? Dazu später mehr.
Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonderfolge. In dieser Folge, und nicht nur in der, sondern auch in 2 weiteren Sonderfolgen, die an den kommenden Sonntagen erscheinen, sprechen wir nämlich über Jack Unterweger. Und das tun wir nicht allein, sondern gemeinsam mit Max vom Podcast Jenseits der Beweise. Das bedeutet, dass ihr heute und auch am nächsten und übernächsten Sonntag hier eine Sonderfolge zu hören bekommt, in der nicht nur wir zu Wort kommen, sondern auch Max. Und andersrum sind wir dann eben auch bei Max zu hören. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr auf einmal eine Männerstimme in unserem Podcast hört. Wir sind nicht so stark erkältet, dass wir auf einmal besonders tief reden, sondern das ist dann der Max, der an dem Punkt redet.
Ja, und wir freuen uns auch ganz sehr, sehr über diese tolle Kooperation. Für uns war es etwas ganz Besonderes, zu dritt in Jacks Welt abzutauchen. Und wir hoffen, ihr habt darauf genauso große Lust wie wir. Also, auf geht's, findet mit uns heraus, wer der Serienmörder war, der Anfang der 90er nicht nur Österreich und Tschechien, sondern auch Kalifornien unsicher gemacht hat.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben, Doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True-Crime-Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs-Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord großgeschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mordhoch-2-Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso Crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir reisen nun noch einmal zurück ins Jahr 1950. Und wir lernen Theresia kennen. Sie ist eine junge Frau, die aus dem ländlichen Kärnten stammt, die es in der Idylle der östlichen Alpen aber nicht lange hält. Es sind die späten 40er und nachdem der Zweite Weltkrieg viele Jahre lang wie eine schwere Dunstglocke über Europa hing, sind die Menschen nun in Aufbruchsstimmung. So auch Theresia. Sie möchte etwas erleben, das Leben spüren und auskosten. Und so bricht sie auf, schlägt sich als Kellnerin durch und sorgt in den Lokalen, in denen sie arbeitet, für Aufsehen. Denn Theresia ist sehr hübsch, auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass man ihr wenig übel nehmen kann. Wohin Theresias Weg sie führt, kann heute nicht mehr so genau rekonstruiert werden. Doch es heißt, dass sie irgendwann in Triest, Italien, landet. Die Stadt an der Adria, laut einer lieben Hörerin von uns das blaueste Meer überhaupt, ist ein Ort des Neuanfangs, in der die Menschen das Leben wieder in vollen Zügen genießen. Die Atmosphäre ist lebendig und von einer besseren, unbeschwerten Zukunft durchzogen. Hier trifft Theresia auf einen Mann, der ihr gefällt. Sein Name ist Jack Becker und zwischen den beiden fliegen die Funken. Theresia arbeitet immer noch als Kellnerin und wie später vor allem ihr Sohn immer wieder angeben wird, eventuell auch als Sexarbeiterin. Jack Becker ist ein US-Soldat und in Trier stationiert. Die beiden kommen sich näher und Theresia wird schwanger. Aber das hier, diese Geschichte, endet nicht als eine romantische Liebesgeschichte. Aus Jack Becker und Theresia wird kein Paar und der US-Soldat wird sich auch Zeit seines Lebens nicht zu seinem Sohn bekennen. Stattdessen schlägt sich Theresia alleine durch und gerät ein Stück weit auf die schiefe Bahn. Während sie schwanger ist, muss sie für einige Monate wegen Betrugs in Haft. Doch vor der Geburt ihres ersten und einzigen Sohnes wird sie schon wieder entlassen. Und so wird Jack Unterweger, eigentlich Johann Unterweger, am 16. August 1950 in Judenburg in der Steiermark geboren. Einer kleinen Stadt, die in ihrer Abgeschiedenheit die ruhige Atmosphäre der hochaufragenden Alpen widerspiegelt. Judenburg liegt im Bezirk Murtal und zählt heute etwa 10.000 Einwohner.
Der Ort ist geprägt von den sanften Hügeln und den tiefen Wäldern der Steiermark, die sich wie ein grünes Band durch die Landschaft ziehen. Die Straßen sind gesäumt von kleinen Geschäften und traditionellen Gasthäusern, die den Flair einer längst vergangenen Zeit bewahren. Doch trotz dieser beschaulichen Szenerie wird Judenburg in der Welt später vor allem für seinen vielleicht dunkelsten Sohn bekannt werden. Jack, der damals 1950 noch ein Baby ist.
Eigentlich wollte Theresia gar nicht nach Judenburg. Sie war gerade auf dem Weg nach Graz, als die Wehen einsetzten, und Jack wird später vermuten, dass seine Reiselust, die ihn sein ganzes Leben begleitet, vielleicht daher stammt, dass er quasi on the road geboren wurde. Seine ersten 2 Jahre sind ruhig, normal. Dann jedoch kommt seine Mutter Theresia erneut ins Gefängnis und ihren kleinen Sohn gibt sie zu dem Zeitpunkt zu ihrem Vater. In manchen Quellen heißt es allerdings auch, dass Theresia ihren Sohn einfach weggegeben habe und dies nichts mit einer eventuellen Gefängnisstrafe zu tun gehabt habe. Und nun wird es rätselhaft in der Biografie des kleinen Jack. Denn für alles, was in den Folgejahren passiert, gibt es ebenfalls mehrere Quellen. Eine ist er selbst. Andere sind Außenstehende, Wegbegleiter, Familienmitglieder, Reporter und Biografen. Wer die Wahrheit herausgefunden und wer sie auch erzählt hat, können wir heute nicht mehr rekonstruieren. Und so sehen wir uns Jacks Kindheit und Jugend nun auf die einzig mögliche Weise an. Aus 2 Richtungen. Der kleine Jack wird nun von seiner Mutter also, aus welchen Gründen auch immer, fortgebracht und findet sich in einer völlig anderen Welt wieder. Bei seinem Großvater, der in einer abgelegenen Hütte tief im Kärntner Land lebt. Diese liegt in einem kleinen Tal nahe der Ortschaft Piswig. Das Tal ist eng und von steilen, beinahe senkrecht aufragenden Hängen umgeben, die ein Gefühl der Beklemmung erzeugen. Für Jack muss es eine eindrucksvolle Erfahrung gewesen sein, in dieser abgeschiedenen Welt aufzuwachsen. Die Hänge, die das Tal einrahmen, wirken wie riesige Mauern, die den Blick auf den weiten Horizont verschließen. Die Stille ist überwältigend, unterbrochen nur von den Geräuschen der Natur. Sein Großvater, Ferdinand Wieser, ist alles andere als ein vorbildlicher Erziehungsberechtigter. Als Trinker und Spieler sorgt er in der Umgebung für allerlei Aufsehen. In seinem Haus geht es ständig drunter und drüber und es gibt immer wieder wechselnde Frauen, was dem Ort den spöttischen Beinamen Weibertauschzentrale einbringt. Ferdinand ist rau, gewalttätig und lebt nach eigenen, oft fragwürdigen Regeln. Auch der kleine Johann, alias Jack, der zu dieser Zeit noch Hansi genannt wird, muss unter diesen Umständen leben. Laut seinen eigenen späteren Erzählungen war das Leben bei seinem Großvater hart und von Entbehrungen geprägt. Die Hütte, in der die beiden wohnen, ist spärlich eingerichtet. Strom und fließendes Wasser gibt es nicht. Es gibt nur 2 Räume, eine Stube, die als Küche, Wohnzimmer und Schnapsbrennerei gleichzeitig dient, und ein kleines Schlafzimmer, das fast vollständig von einem massiven Bett eingenommen wird. Auf diesem Schlafplatz, mit Strohsäcken belegt, verbringen Ferdinand, Jack und manchmal auch Ferdinands wechselnde Partnerinnen die Nächte. Eine von ihnen ist eine Zeit lang eine Art Ziehmutter für den Jungen. Was Jacks echte Mutter angeht, so hat Ferdinand nur abwertende Worte für sie übrig. Sie sei, so sagt er es zu Jack, eine Schlampe, die keine Zeit für ihn hat. Diese Worte haften sich bei Jack an und das Bild seiner Mutter bleibt für ihn immer mit diesem harten Vorwurf verbunden. Tatsächlich heiratet Theresia, als Jack 3 Jahre alt ist, einen amerikanischen Soldaten, bei dem es sich aber nicht um Jacks Vater handelt. Sie holt Jack auch nie wieder zu sich. Bis er 6 ist, bleibt der Junge nun bei seinem Opa und sammelt dabei jede Menge Eindrücke, die er später auch zu Papier bringen wird. Jack beschreibt seinen Großvater Ferdinand oft auf eine eher dramatische Weise. Als einen Mann mit einer stark tätowierten Brust, der aufgrund einer Gesichtslähmung ständig sabbert.
Diese Vorstellung von Ferdinand wird jedoch von Zeitzeugen, die den Mann persönlich gekannt haben, widerlegt. Sie bestätigen zwar, dass Ferdinand alles andere als ein netter Kerl war und durchaus kriminelle Züge hatte, aber sie betonen, dass seine äußere Erscheinung nicht ganz so ist, wie Jack sie später beschreibt. Zwar hatte Ferdinand einen schiefen, leicht hängenden Mund, aber das Bild eines sabbernden Mannes, wie Jack es schildert, scheint übertrieben zu sein. Auch die Tätowierungen, die Jack ihm zuschreibt, sind eine Erfindung, denn Ferdinand trug keine. Ein Foto von ihm, das im Internet kursiert, zeigt den Mann als einen streng aussehenden Typen mit markantem Schnurrbart. Tatsächlich ist sein Gesicht an der Mundpartie sichtbar schief. Er sieht außerdem aus wie jemand, der mit einer gewissen Strenge und einem eher nüchternen Blick durchs Leben geht. Das Bild von Jacks Großvater, das er für sich selbst kreiert hat, scheint also von der Realität weit entfernt zu sein. Es ist eher eine Projektion seiner eigenen Kindheitswahrnehmung, die möglicherweise von den negativen Erfahrungen und seiner eigenen Angst vor diesem Mann beeinflusst war. Angeblich ist es nun auch so, dass Ferdinand den kleinen Jack misshandelt. Laut späteren Berichten von Jack selbst war körperliche Gewalt ein fester Bestandteil seiner Kindheit. Er berichtet, dass er regelmäßig von seinem Großvater geschlagen wurde. Doch er ertrug die Schläge ohne ein einziges Geräusch oder auch nur eine Träne. Selbst dann, wenn er innerlich das Gefühl hatte, zu verbrennen. Diese harte, beinahe stoische Reaktion auf die Misshandlung wird von Jack später als ein Versuch beschrieben, sich vor der unaufhörlichen Gewalt zu schützen, indem er seine Gefühle vollkommen abschaltet. Doch die Misshandlung beschränkt sich nicht nur auf Schläge. Ferdinand geht noch weiter, indem er Jack in seine kriminellen Machenschaften einbezieht. Der kleine Junge wird zu einem Komplizen bei verschiedensten Verbrechen, die Ferdinand begeht. Ein besonders prägendes Ereignis aus Jacks Kindheit ist, wie Ferdinand ihn an das Kartenspielbetrügen heranführt. Der Großvater verdient sein Geld unter anderem durch Betrug beim Kartenspielen und Jack wird von ihm daraufhin dazu angelernt, sich auf den Schoß des Gegenspielers zu setzen und ihm dessen Karten zu verraten. Eine winzige, aber entscheidende Rolle, die er als kleiner Junge übernimmt. Aber es bleibt nicht nur beim Kartenspiel. Ferdinand nimmt den Jungen auch mit auf Raubzüge, bei denen er Vieh stiehlt. Jack lernt durch Ferdinand also nicht nur, wie man Gewalt übersteht, sondern auch, wie man sich die Welt mit Täuschung und Betrug unterwirft. Ein Mann, der ihn körperlich und moralisch prägt. Ein Großvater, der als Lehrmeister in Sachen Verbrechen agiert und den Jungen so in einen Lebensweg führt, der von Gewalt, Lügen und Straftaten bestimmt wird. Oder? Behaltet dieses Bild erst einmal im Hinterkopf, während wir mit kleinen Jack in seine Schulzeit starten.
Als Jack mit 6 Jahren in die Schule kommt, ist er daher unfreiwillig schon ein kleiner Verbrecher. Er soll auch stark verwahrlost sein, wie seine damalige Klassenlehrerin berichtet. Laut einer traurigen Anekdote, die ebenfalls von ihr stammt, bringt der Schuldirektor dem Jungen erstmal bei, wie man Klopapier benutzt, was er wohl zuvor gar nicht gekannt hat. Andere Zeitzeugen von damals sagen aber auch, dass das nicht ungewöhnlich wäre. Dass man damals beispielsweise einfach Zeitungspapier zerschnitten und dieses dann als Toilettenpapier verwendet habe. Dass der kleine Jack es nicht kennt, muss also kein Zeichen von Verwahrlosung sein. Auch durch andere Dinge fällt er in der Schule jedoch schnell negativ auf. Es wird gesagt, dass er aus untragbaren Familienverhältnissen kommt, dass er es mit der Wahrheit nicht ganz genau nehme und dass er in der Klasse ein Störenfried sei. Doch in der Schule kümmert man sich um ihn. Man setzt ihn in die erste Reihe, um ihn im Auge zu behalten und Streitereien mit den anderen Kindern zu unterbinden. Der Rektor der Schule hat ein besonderes Auge auf Jack. Er nimmt ihn sogar in Schutz, wenn ihm jemand blöd kommt, wie zum Beispiel der Dorfpfarrer, der von dem Jungen und seinem Großvater nicht viel hält. Andere Leute, die Jack damals kannten, berichten auch, dass der Junge immer habe glänzen wollen, dass er immer in allem der Beste habe sein wollen. Das beißt sich jetzt ein bisschen mit der Aussage, dass er in der Schule ein Störenfried gewesen sei, aber vielleicht war er das ja und hat sich im Unterricht aber trotzdem angestrengt. Wie gesagt, in Sachen Jack Unterweger ist vieles ambivalent und ein bisschen zweifelhaft. Was man aber sicher weiß, ist, dass er bei seinem Opa lebt, bis er 6 Jahre alt ist. Und später sagt er über diese Zeit, beziehungsweise über Ferdinand, er habe davon geträumt, ihn aufzuschlitzen und in die Jauchegrube zu werfen. Und wenn ein Kind schon sowas denkt, dann muss es ja wirklich unter schlimmen Verhältnissen aufgewachsen sein. Naja, vielleicht auch nicht. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Was stimmt und was nicht stimmt aus Jacks Kindheit, das ist nicht so richtig sicher. Deshalb wollen wir unbedingt auch eine Frau namens Charlotte Auer zu Wort kommen lassen, denn sie ist keine geringere als die Stieftochter von Jacks Opa Ferdinand. Ferdinand war 20 Jahre lang mit Charlottes Mutter zusammen, die wir bereits kurz erwähnt haben, da sie auch für Jack eine Art Ziehmutter war. Charlotte kennt Ferdinand gut und hat auch einiges in Sachen Jack miterlebt. Und sie erzählt eine ganz andere Geschichte über die Kindheit des Jungen. Charlotte beschreibt Ferdinand als ungehobelten, aber anständigen und handwerklich sehr geschickten Mann, der sein Geld als Korbmacher verdiente. Er habe Jack vergöttert und verhätschelt. Wann immer der Junge ein neues Spielzeug haben wollte, habe er sich sofort an die Arbeit gemacht und es aus Holz für ihn hergestellt. Und das einfache Leben in der Hütte,
Die Beengtheit, das sei in der Gegend ganz normal gewesen. Fließendes Wasser und Strom habe in dem Tal niemand gehabt. Es stimme allerdings nicht, dass Jack in einem Bett mit seinem Opa und dessen Partnerin habe schlafen müssen. Er habe sein eigenes Zimmer unter dem Dach gehabt. Wir haben auch ein Bild der Hütte gefunden, das zeigt, dass sie keineswegs so winzig und beengt wirkt, wie von Jack beschrieben. Und dieses Bild posten wir euch auch auf Instagram unter mordhoch2.truecrimepodcast.
Charlotte berichtet auch, dass sie und ihre Mutter Jacks Kindheit zu einem gewissen Teil miterlebt hätten. Ebenso lange, bis Ferdinand und Charlottes Mutter sich trennten. Und dass ihnen dabei etwas an Jack aufgefallen sei. Etwa im Alter von 6, so berichten sie, habe er einen für einen kleinen Jungen ungewöhnlich starken Willen und Wunsch entwickelt, seine Ziele zu erreichen. Und das passt ja auch zu der Aussage von vorhin, dass er immer habe glänzen wollen. Und sowohl Charlotte als auch ihre Mutter habe Jack von da an stark an seine eigene Mutter, also an Theresia, erinnert. Die sei, genau wie Jack, ein hübsches Kind gewesen, das von allen bewundert und gemocht wurde. Doch Theresia sei schon früh kriminell geworden. Bereits mit 11 Jahren habe sie während des Krieges mit rationierten Waren Schwarzmarkthandel betrieben. Hat Jack seinen Hang zur Kriminalität, also von seiner Mutter? Hat diese kriminelle Ader gar nichts mit seinem Großvater zu tun? Charlotte jedenfalls ist überzeugt davon, aber eines schließt sie nicht ganz aus, dass es Gewalt seitens des Großvaters gegeben haben könnte. Nachdem sich Charlottes Mutter von Ferdinand getrennt hat, war dieser nämlich für einen Zeitraum von etwa 2 Monaten, laut manchen Quellen waren es auch 6 Monate, allein mit Jack auf dem abgelegenen Hof. Und es könne gut sein, sagt Charlotte, dass Ferdinand in dieser Zeit viel getrunken habe und auch gewalttätig geworden sei. Beweise dafür gibt es aber nicht. Noch eine weitere Aussage von Charlotte, die Ferdinand ebenfalls in ein anderes, nicht so positives Licht drückt, besagt, dass er mal versucht habe, sich ihr anzunähern. Da sei sie gerade 14 Jahre alt gewesen und überhaupt noch nicht entwickelt, wie sie selber sagt. Fassen wir also zusammen. Wir wissen nicht, wie Jacks Kindheit bei Ferdinand verlaufen ist. Möglicherweise hat sie ihn sein Großvater vergöttert und Jacks kriminelle Tendenzen haben rein gar nichts mit ihm zu tun. Vielleicht hat ihn Ferdinand aber auch schwer misshandelt, zu kriminellen Taten angestiftet und damit die Saat des Bösen in ihm gesät. Oder aber es war ein bisschen was von beidem. Interessant ist eine Anekdote, die Charlotte über eine spätere Begegnung mit Jack erzählt. Um seinen 41. Geburtstag zu feiern, kehrt Jack zurück in das Kärntner Tal, in dem er aufgewachsen ist. Jack fährt einen schneeweißen Ford Mustang. Damit fährt er langsam an dem Haus seiner Stiefschwester vorbei, hält sogar an und starrt sie an, als sie gerade im Garten arbeitet. Charlotte merkt es, dreht sich um und blickt ihm ruhig in die Augen, ohne sich zu rühren. Eine instinktive Reaktion, die die Spannung in der Luft noch verstärkt. Jack bleibt einen Moment lang sitzen, als ob er sich sicher ist, dass sie weiß, wer er ist. Und dann fährt er weiter. Doch was er nicht ahnt, Charlotte hat längst ihren eigenen Plan. Sie hat vor kurzem das Buch Im Fegefeuer von Jack gelesen und ist, wie wir schon wissen, empört darüber, wie er seine Kindheit bei Ferdinand beschreibt. Und sie ist jetzt fest entschlossen, ihm das direkt zu sagen.
In einem lokalen Restaurant kommt es zur Begegnung. Charlotte konfrontiert Jack, doch er bestreitet sofort, sie zu kennen. Als ob die starren Blicke, die er ihr kurz zuvor zugeworfen hat, nie stattgefunden hätten. Es ist eine bizarre, surreale Situation. Charlotte ist seine Stiefschwester. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Und jetzt will er nicht wissen, wer sie ist? Doch Charlotte lässt nicht locker. Sie bohrt weiter, spricht weiter. Und plötzlich wird die Stimmung bedrohlich. Jack, der den anderen Gästen den Rücken zudreht, beugt sich zu ihr und sagt in einem leisen, bedrohlichen Ton: Sei ruhig, oder es könnte dir etwas passieren. Ein klarer, stiller Drohversuch, der nicht nur die Luft im Raum, sondern auch Charlottes Nerven fast zum Zerreißen bringt. Ohne ein weiteres Wort dreht sie sich um und verlässt das Restaurant. Ihr Herz schlägt schneller. Sie weiß, was Jack für ein Mann ist. Und sie weiß, dass er genau weiß, wo sie wohnt. Sie will nicht riskieren, sich weiter in seiner Nähe aufzuhalten, nicht unter diesen Umständen. Hatte Jack in diesem Moment Angst, dass seine Lügen auffliegen? Gut möglich. Um seinen Weg weiter zu verfolgen, kehren wir jetzt aber nochmal zurück in seine Kindheit und Jugend. Nach den besagten 2 oder mehr Monaten nimmt jedenfalls das Jugendamt Jack in Obhut und gibt ihn weiter an Ferdinands Schwester. Doch auch dort bleibt er nicht lange, sondern wird in ein Kinderheim gesteckt. Warum? Das ist leider nicht bekannt. Jack wechselt in den nächsten Jahren aufgrund zahlreicher Umzüge und Pflegefamilien jetzt mehrfach die Schulen. In den Jahren 1960 bis 1963 besucht Jack die 1. Klasse der Hauptschule. Schließlich beendet er die Schulpflicht am 9. Juli 1965, nachdem er die 2. und 3. Klasse an der Knabenhauptschule Landskron abgeschlossen hat. Das Entlassungszeugnis aus dieser Zeit ist wenig positiv und beschreibt ihn als Heimzögling mit dafür typischen Manieren, klobig und nicht ganz offen, neigt zum Murren. Später wird Jack über sich schreiben, dass er stets tolle Noten und Beurteilungen hatte. Tatsächlich ist sein Abschlusszeugnis eher wenig beeindruckend. Es gibt zwar Berichte, die von seinen besseren Leistungen in den 1. beiden Volksschuljahren sprechen, wo er zu den Klassenbesten gehört, doch diese Darstellung steht im Widerspruch zu den Beurteilungen aus seiner Hauptschulzeit.
Wie sieht es in diesen Jahren mit Jacks genereller Lebenssituation aus? Am 1. April 1959 übergibt ihn das Jugendamt in die Obhut der Pflegefamilie Max und Pauline Drovenik. Diese Familie stammt ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien und ist nach Österreich gezogen. Obwohl die Mutter, Pauline, sich heute nicht mehr an Jack erinnert, berichtet ihre Tochter später, dass sie mit der Erziehung des lebhaften Kindes sichtlich überfordert war. Bereits 3 Jahre später, als Jack 12 Jahre alt ist, steht wieder ein Umzug an. Auf Anordnung des Jugendamtes St. Veit wird er in das Kinderheim der evangelischen Stiftung de la Tour in Kärnten eingewiesen. Während seines Aufenthaltes im Heim verbringt er mehrmals die Ferien bei seiner früheren Familie Drovenik. Er zieht dort aber nie wieder hin. 1965 verlässt er dann auch das Kinderheim. Auf Vermittlung der Fürsorge bekommt Jack zu dem Zeitpunkt eine Stelle als Kellnerlehrling im Hotel Weißes Lamm. Seine damalige Bewährungshelferin meinte dazu, es sei ein Fehler gewesen, den Jungen aus der 3. Hauptschulklasse herauszunehmen, um ihm eine Lehrstelle beim Gastwirt des Weißen Lamms zu geben, da dieser selbst problematisch gewesen sei. Außerdem war Jack ihrer Meinung nach noch zu unreif für diese Arbeit. Der Gastwirt hatte ihn nach kurzer Zeit wieder rausgeworfen, weil Jack ihm das einkassierte Geld nicht vollständig abgeliefert hatte. Trotz dieser Entlassung empfindet die Bewährungshelferin Jack, obwohl schwierig, als pfiffig. Er hatte einen unbändigen Geltungstrieb und wollte immer im Mittelpunkt stehen. Er war höflich, charmant, sehr gepflegt und gut angezogen. Und deswegen war er wohl auch bald der Liebling der Mädchen. Doch nach seinem Rauswurf in St. Veit steht Jack wieder ohne Job da, weshalb die Fürsorge erneut eingreifen muss. Am 20. März 1966 bekommt er eine neue Lehrstelle in Arlberg. Aber auch dort gibt es bald Probleme, da sich Jack wohl in seiner Freizeit in dem Lokal, in dem er arbeitet, vom Ober bedienen lassen möchte. In nur wenigen Monaten hat Jack in der Folge mehrere Kellnerjobs. Doch neue Straffälligkeit lässt nicht lange auf sich warten. Am 9. November 1966 wird er in St. Veit wegen Diebstählen, die er in Mondsee begangen hatte, zu einer bedingten Arreststrafe von 3 Tagen verurteilt. Am 16. Juli 1966 hatte er eine Geldbörse im Wert von 50 Schilling mit etwa 450 Schilling darin sowie 27 Schilling von einer anderen Person gestohlen. Zusätzlich zur Haftstrafe wird er gemäß dem Jugendschutzgesetz in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige, das hieß damals so, in Kaiser Ebersdorf eingewiesen. Das Gericht begründet die Einweisung damit, dass Jack keinen festen Wohnsitz hat, seine Mutter nie für ihn gesorgt hat und er als uneheliches Kind auf verschiedenen Pflegeplätzen aufwuchs. In den verschiedenen Lehrstellen, die er hatte, wurde er wegen Diebstahles entlassen. Der Gerichtsbeschluss lautet, zweifellos liegt beim Beschuldigten ein schwerster Erziehungsmangel vor. Der Beschuldigte wird in die Bundeserziehungsanstalt eingewiesen, weil dort die Hoffnung besteht, ihn doch noch auf den rechten Weg zu weisen.
Zu dieser Zeit lebt Jacks Mutter, die mittlerweile ja den amerikanischen Soldaten Donald von Blaken geheiratet hat und nun als Theresia van Blaken bekannt ist, in Großgmain bei Salzburg. Sie arbeitet in einem Hotel und muss für Jacks Unterbringung finanziell aufkommen. Nach einer über einjährigen Anhaltungszeit wird Jack Unterweger am 1. Dezember 1967 aus der Erziehungsanstalt probeweise entlassen. In dem Merkblatt zur probeweisen Entlassung wird sein Verhalten als unangepasst beschrieben. Er sei in der Gemeinschaft unverträglich, geltungssüchtig und den Erziehern gegenüber provozierend, höflich und distanzlos. Auch bei sportlichen Aktivitäten sei er ein schlechter Verlierer. In der Normalgruppe kommt er mit seinen Mitgefangenen nicht zurecht und habe nach wiederholten Raufereien in eine separate Bewährungsgruppe verlegt werden müssen, wo er sich deutlich besser verhalten und zufriedenstellend gearbeitet habe. Ab dem 2. März wird er einer landwirtschaftlichen Lehrabteilung zugeteilt. Dort erweist er sich als sehr weich und labil, benimmt sich zweckbestimmt und kriecherisch und weint bei jeder Zurechtweisung. Gegen Jahresmitte tritt jedoch eine deutliche Besserung ein. Jack legt seine gekränkte Haltung ab, kommt besser mit den anderen Zöglingen zurecht und zeigt sich seinen Erziehern gegenüber anhänglich und aufgeschlossen. Seine Zukunftsangst, da er keine Eltern hat, wird in den Berichten erwähnt. Ab diesem Punkt gibt es keine weiteren Beschwerden mehr über sein Verhalten. Auch bei seinen Ausgängen kommt er stets pünktlich und ordentlich zurück. Er wird in der Küche eines Hauses beschäftigt und arbeitet dort zur Zufriedenheit. Die gute Beurteilung seiner Führung und Arbeitsleistung führt zu der Entscheidung, ihn endgültig aus der Erziehungsanstalt zu entlassen. Danach bekommt er nochmal eine Lehrstelle als Kellner, wird aber auch dort entlassen. Zu Unrecht, wie er später selbst behauptet. Laut seiner Bewährungshelferin hat Jack für seinen Kollegen Schmiere gestanden, als dieser einen Automaten für Kondome aufbrach. Der Kollege, der angeblich der Stiefsohn eines Polizisten war, wird nicht zur Rechenschaft gezogen, während Jack die ganze Verantwortung trägt. Zusätzlich erwähnt Jack später, dass er zu dieser Zeit Mitglied eines Boxclubs gewesen sei und 6 Kämpfe gewonnen habe. Darüber hinaus sei er zu Unrecht beschuldigt worden, im Boxclub Geld gestohlen zu haben. Doch der Präsident des Boxverbands sowie der Obmann des Boxclubs wissen von Jack Unterweger und seiner angeblichen Karriere im Boxclub nichts. Sie betonen, dass er keineswegs aktives Mitglied gewesen sei und auch nicht an Wettbewerben teilgenommen habe. Dass er bis Anfang April alle Kämpfe gewonnen habe, bezeichnen sie als einen Scherz. Auch von einem Diebstahl im Boxclub, der ihm zur Last gelegt worden sei, wissen die beiden nichts. Jack könnte höchstens mal als Schnuppergast im Club gewesen sein. Inzwischen scheinen die Behörden endgültig die Hoffnung aufgegeben zu haben, den mehrfach straffällig gewordenen Jugendlichen doch noch erziehen zu können. In einem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft St. Veit vom 5. Juli 1986 an das örtliche Bezirksgericht bezüglich Johann Unterweger heißt es, dass das Bezirksjugendamt keinen Antrag auf die Anordnung von Erziehungsmaßnahmen stellt, da diese keinen Erfolg versprechen würden.
Im Oktober 1968 wird Jack zu 6 Monaten Haft wegen Diebstahls und Einbruchs verurteilt. Im Jahr 1969 folgt eine weitere Verurteilung. 4 Monate Haft wegen desselben Delikts. Im April 1970 erhält er 5 Monate Gefängnis wegen eines Einbruchdiebstahls, den er im Sommer 1969 in einem Kiosk begangen hat. Noch im selben Jahr wird er zu 7 Monaten Haft verurteilt. Diesmal geht es um die Entführung einer Minderjährigen aus dem Machtbereich der Erziehungsberechtigten sowie einen weiteren Diebstahl. Während dieser Zeit wechselt Jack Unterweger häufig seinen Wohnsitz. Er hält sich nur sporadisch an einem Ort auf und nimmt verschiedene Gelegenheitsjobs an. Im März 1971 wird seine Strafe um 3 Monate verlängert, weil ein Brief, den er aus der Haft verschickt hatte, von der Adressatin als Bedrohung wahrgenommen wurde. Im Oktober 1971 wird er wegen illegalen Grenzübertritts nach Deutschland zu 3 Wochen Freiheitsentzug verurteilt. Anschließend wird er nach Österreich abgeschoben. Dort erhält er erneut eine Haftstrafe. Diesmal 15 Monate wegen Moped, Fahrrad und Autodiebstahl. Als Jack volljährig wird, ist er also schon ein geübter und berüchtigter Verbrecher. Und seine Taten sollen schon bald noch viel, viel schlimmer werden.
Konzentrieren wir uns nun auf die prägenden frühen Jahre des Jack Unterweger, die den Grundstein für seine spätere Verbrechenskarriere und den Teufelskreis der Kriminalität legten. Wir schreiben das Jahr 1968. Ein junger Mann mit stechendem Blick, unscheinbarer Statur und einer gefährlichen Mischung aus Charme und Skrupellosigkeit tritt erstmals ins Rampenlicht der Justiz. Sein Name Johann Jack Unterweger. Seine ersten Vergehen? Kleinere Einbrüche, Diebstähle, Grenzübertritte ohne Papiere. Ein Vagabund, rastlos, ohne Richtung, aber mit einem untrüglichen Gespür für kriminelle Gelegenheiten. Im Oktober 1968 wird Unterweger wegen Diebstahls und Einbruchs zu 6 Monaten Haft verurteilt, die er in Klagenfurt absitzt. Bereits 1969 folgt eine weitere Verurteilung zu 4 Monaten Gefängnis für die gleichen Delikte. Im April 1970 erhält er 5 Monate Haft für einen Einbruchdiebstahl, den er im Sommer 1969 in einem Kiosk in St. Gilgen begangen hatte. Noch im selben Jahr wird er erneut zu 7 Monaten Haft verurteilt, aber diesmal nicht nur wegen eines Diebstahls. Er entführte ein minderjähriges Mädchen. Im März 1971 wird Unterwegers Haftstrafe verlängert, um 3 zusätzliche Monate. Der Grund? Ein Brief, den er aus dem Gefängnis verschickt hatte. Die Empfängerin empfand dessen Inhalt als bedrohlich. Die Justiz reagierte entsprechend. Unterweger ist ein Mann ohne festen Wohnsitz. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, pendelt von Stadt zu Stadt, von Verbrechen zu Verbrechen. Jede Strafe, jede Gefängniszelle, für ihn kein Ende, sondern nur eine kurze Unterbrechung. Und sein Repertoire wird dunkler. Mai 1971. Salzburg bei Nacht. Jack Unterweger fährt mit seinem Ford Mustang durch die Dunkelheit. Neben ihm auf dem Beifahrersitz Monika H., eine Geheimprostituierte. Sie glaubt, ihr Kunde bringt sie nach Hause, doch sie irrt sich. Plötzlich bleibt der Mustang stecken, versinkt im sumpfigen Boden einer abgelegenen Wiese. Unterweger wird wütend. Ein Schrei, ein Schlag gegen den Hinterkopf. Monika H. taumelt, versucht zu fliehen, aber es ist zu spät. Unterweger zwingt sie, sich auf den Bauch zu legen. Mit geübten Handgriffen zieht er ihr die Strumpfhose aus, dreht ihre Arme auf den Rücken und fesselt sie. Doch es reicht ihm nicht. Auf äußerst brutale Art führt er eine Stahlrute wiederholt in ihren Scheideneingang ein und befriedigt sich dabei selbst. Monika H. schafft es, diesem Martyrium zu entkommen. Als Passanten vorbeikommen, nutzt die Prostituierte die Gelegenheit zur Flucht und kann sich in Sicherheit bringen. Ihr Mut bringt Unterweger später eine 3-jährige Haftstrafe ein. Doch Unterweger bleibt unbelehrbar. Im Oktober 1971 überschreitet er illegal die deutsch-österreichische Grenze und wird in Deutschland aufgegriffen. Die Strafe: 3 Wochen Freiheitsentzug, anschließend erfolgt seine Abschiebung nach Österreich. Doch kaum zurück, setzt er seine kriminelle Laufbahn fort. Wegen Diebstahls eines Mopeds, eines Fahrrads und eines Autos wird er zu 15 Monaten Haft verurteilt. Ein weiteres Kapitel in seiner endlosen Spirale aus Delikten, Strafe und Rückfall. Ein Wendepunkt in Unterwegers Leben war der Fall Maria W. Obwohl die Details dieses Falls nicht vollständig aus den Quellen hervorgehen, markiert er eine Eskalation seiner kriminellen Aktivitäten. Wir schreiben den 22. Oktober 1973. Eine kalte Nacht in Tirol, Österreich, und ein Datum, das für Maria W. zum Albtraum werden sollte. Die junge Krankenschwester Maria W. befand sich auf dem Weg zu ihrem Nachtdienst im Krankenhaus St. Johann in Tirol. Da sie kein eigenes Auto besaß, fuhr sie häufig als Anhalterin von ihrem Zuhause in Kitzbühel in das rund 10 Kilometer entfernte St. Johann. So wartete sie auch an diesem Abend vor ihrem Elternhaus auf eine Mitfahrgelegenheit. Sie ahnte nicht, dass diese Entscheidung ihr Leben für immer verändern würde. Ein Mann hält mit seinem Wagen neben Maria W. Es ist Jack Unterweger. Er bietet ihr an, sie mitzunehmen. Was dann geschieht, ist ein Albtraum, der in den Wäldern von Tirol eskaliert. Die junge Frau hatte diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Ein Fremder. Und doch sollte er binnen weniger Augenblicke über ihr Schicksal bestimmen. Jack Unterweger gibt vor, in Oberndorf noch eine Besorgung erledigen zu müssen. Ein Umweg, der sich als verhängnisvoll erweisen wird. Als die beiden wieder auf dem Rückweg sind, geschieht das Unerwartete. Unterweger tritt in einer Kurve abrupt auf die Bremse. Ein Ruck, ein harter Schlag. Maria wird nach vorne geschleudert. Ihr Kopf trifft das Armaturenbrett. Schock, Benommenheit, Stille. Maria W. wird später am Abend mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Doch die Erklärungen für das, was passiert ist, könnten unterschiedlicher nicht sein. Unterweger besteht darauf, es war ein Unfall. Die Verletzungen, eine Folge des plötzlichen Bremsmanövers. Doch Maria W. erzählt eine andere Geschichte. Eine verstörende, eine erschreckende. Sie behauptet, der ihr völlig unbekannte Mann habe sie brutal mit den Fäusten geschlagen. Ein Angriff, dem sie nur mit Mühe entkommen konnte. Lüge oder Wahrheit? Unfall oder vorsätzliche Gewalt? Das Auto kommt zum Stehen. Ein Moment der Stille, doch es ist die trügerische Ruhe vor dem Sturm.
Ich dachte, es wäre mein Glück, als er anhielt. Aber dann entwickelte sich alles anders. Er fuhr in eine abgelegene Gegend, bremste scharf und stürzte sich plötzlich auf mich.
Unterweger wendet sich nun Maria W. direkt zu. Sein Blick ist unergründlich, sein Vorhaben unmissverständlich. Er will sie überreden, sich ihm hinzugeben. Doch es ist keine Bitte, es ist eine Drohung. Sie würde ohnehin nicht mehr aus dem Wagen entkommen können. Dieses Verhalten deutet auf ein starkes Kontrollbedürfnis und eine Missachtung des Willens anderer hin. Solche Täter sehen ihre Opfer oft als Objekte, die ihren eigenen Bedürfnissen dienen sollen. Unterweger verstellt den Sitz in die Liegeposition, ein kaltes, berechnendes Manöver. Maria W. fleht ihn an, sie gehen zu lassen, doch er reagiert nicht. Stattdessen schnellt seine Hand vor, er legt sie um ihren Hals und drückt zu, erst sanft, dann fester. Maria W. kämpft und wehrt sich. Doch das scheint Unterweger nur noch mehr anzustacheln. Mit einem Ruck reißt er ihr das Seidentuch vom Hals. Eine improvisierte Fessel. Als der Knoten nicht hält, trifft sie die erste Faust, direkt ins Auge. Schmerz, der sich wie eine heiße Welle ausbreitet. Blut läuft über ihr Gesicht. Aber es ist noch nicht vorbei. Schläge gegen die Brust, gegen das Zwerchfell. Sie keucht, versucht Luft zu bekommen. Verzweiflung. Panik, doch er gibt ihr keine Chance. Mit roher Gewalt reißt er ihr die Strumpfhose vom Leib. Er will sie fesseln, diesmal mit der Strumpfhose. Doch Maria W. kämpft, sie kämpft um ihr Leben. Nur ein Gedanke beherrscht sie, die Tür. Sie muss die Beifahrertür öffnen. Entkommen, raus aus diesem Albtraum. Sie greift nach dem Türgriff, doch bevor sie ihn erreicht, durchzuckt sie ein neuer Schmerz. Ein brutaler Schlag in den Rücken, genau gegen die Wirbelsäule. Sie wird nach vorne geschleudert, zurück in die Fänge ihres Peinigers. Und dann sind seine Hände wieder an ihrem Hals. Fester, das Licht wird dunkler, die Welt enger. Maria W. ist am Rande der Bewusstlosigkeit. Sie kämpft. Jeder Muskel ihres geschundenen Körpers schreit nach Flucht. Ihr Herz rast. Die Angst ist überwältigend, doch noch stärker ist ihr Überlebenswille. Mit einer letzten verzweifelten Anstrengung reißt sie die Beifahrertür auf und stürzt ins Freie. Kalte Nachtluft schlägt ihr entgegen, die erste Hoffnung nach einem endlos erscheinenden Albtraum. Doch der Tyrann gibt nicht auf. Jack Unterweger jagt ihr nach. Sie soll aufhören zu schreien, sonst würde er sie niederstechen. Seine Stimme ist eiskalt. Berechnend.
Ich hatte Todesangst. Ich rannte so schnell ich konnte, aber er war schneller. Immer wieder schrie ich um Hilfe, in der Hoffnung, dass mich jemand hören würde.
Sie sind mitten im Wald. Kein Mensch weit und breit. Und doch, nur 200 Meter entfernt, liegt der Bichelhof. Ein Gasthof in trügerischer Nähe. Doch niemand kann später als Zeuge ermittelt werden. Niemand hörte die verzweifelten Schreie von Maria W. Er holt sie ein. Wieder zerrt und reißt er an ihr, wieder schlägt er zu. Weitere Handgreiflichkeiten folgen. Maria W. ist erschöpft, verletzt, verzweifelt, doch dann ein letzter Akt des Widerstands. Mit aller verbliebenen Kraft schreit sie ihn an, laut und entschlossen. Ein Moment der Stille und dann lässt er sie los. Sie sinkt zu Boden. Die Welt verschwimmt. Der Schmerz ist unerträglich, Doch für einen kurzen Moment ist es vorbei. Unterweger nutzt diesen Moment geschickt aus. Seine Stimme wird sanfter, fast flehend. Er schlägt einen Deal vor. Er würde sie nach Hause bringen, wenn sie schweigt und nichts sagt, wenn sie nicht zur Polizei geht. Maria W. ist sich sicher. Hätte sie ihm gesagt, dass sie ihn anzeigen wird, hätte sie diesen Wald nie lebend verlassen. Nach einiger Zeit willigt sie ein, sich von ihm zu ihren Eltern bringen zu lassen, von wo aus sie ins Krankenhaus eingeliefert wird. Doch der Albtraum ist noch nicht zu Ende. Während der Fahrt zu ihren Eltern setzt Unterweger alles daran, sie von einer Anzeige abzuhalten. Immer wieder wiederholt er, dass es nichts bringen würde, dass sie an ihre Familie denken solle.
Er versuchte, mich zu beschwichtigen, mir einzureden, dass alles nur ein Missverständnis war. Aber ich wusste, was er mir angetan hatte. Ich durfte mich nicht einschüchtern lassen.
Später, als sie im Krankenhaus liegt, taucht er sogar dort auf. Scheinbar besorgt hatte er zuvor Marias Mutter gefragt, wie es ihrer Tochter gehe. Doch sein wahres Ziel ist klar. Er will sie zum Schweigen bringen. Seine Aussage unterscheidet sich bereits bei der ersten Befragung in fast allen Punkten von Marias. Unterweger behauptet, sie schon vorher gekannt zu haben. Er führte die Verletzungen im Gesicht auf eine scharfe Bremsung in einer Kurve zurück. Er bestritt nicht, Maria W. geschlagen zu haben, aber er leugnete, ihr die Unterhose vom Leib gerissen zu haben. Ein klassisches Muster: Leugnen, abschwächen, verdrehen. Bei einer weiteren Vernehmung am 8. Januar 1974 erzählt er eine neue Version der Geschichte. Nun behauptet er, Maria W. habe sich kaum gewehrt, als er ihre Strumpfhose und Unterhose herunterzog. Später, nach den Schlägen, will er sich sogar entschuldigt haben. Seine Begründung für all das? Er hat keine. Er könne keine Gründe für sein Handeln angeben. Ein verstörender Satz. Eiskalt, emotionslos, ohne Schuld. Ein Mann, der nicht nur Gewalt ausübt, sondern sie als selbstverständlich ansieht. Ein Mann, der erst am Anfang seiner grausamen Karriere steht. Der Fall Maria W. warf ein Schlaglicht auf Unterwegers frühe kriminelle Neigungen und seine Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, um seine Ziele zu erreichen. Obwohl er in diesem Fall nicht wegen Mordes angeklagt wurde, zeigte der Vorfall deutlich seine Gefährlichkeit und sein Potenzial für spätere, noch schwerere Verbrechen. Jack Unterweger, ein Name, der mittlerweile wie ein dunkler Schatten über den österreichischen Justizbehörden liegt. Ein notorischer Wiederholungstäter, getrieben von Impulsivität und Gewalt. Dieses Mal geht es um einen vermeintlich banalen Diebstahl. Es ist der 22. Dezember 1973. In einem kleinen Plattengeschäft in Ischgl greift Unterweger zu. 27 Schallplatten im Wert von 1.080 österreichischen Schilling. Dies entspricht in etwa der heutigen Kaufkraft von 392 Euro. Ein Bagatelldelikt im Vergleich zu dem, wozu er fähig ist. Doch die Justiz lässt ihm das nicht durchgehen. Am 13. März 1974 verurteilt ihn das Landesgericht Innsbruck zu 6 Monaten Freiheitsentzug. Eine weitere Akte im wachsenden Dossier seiner Verbrechen. Von April bis Mai 1974 wird Elisabeth L. in Rohrbach sein nächstes Opfer. Er zwingt sie, die Beziehung mit ihm aufrechtzuerhalten. Nicht durch Überredung, nicht durch Manipulation, sondern durch Angst. Seine Worte sind kalt, berechnend, tödlich. Wenn Elisabeth L. ihn verlässt, entführt er ihr Kind. Und dann würde er ihr das Gesicht zerschneiden mit einer Rasierklinge. Kein Widerspruch möglich, keine Flucht, nur die nackte Angst. Seine Gewalt eskaliert weiter. Am 3. Juli 1974 schlägt er brutal und mit ungezähmter Aggression auf Marianne A. ein. Sie erleidet eine Nasenprellung mit Schwellung, Nasenbluten sowie einen Zahnschmelzabbruch an einem Schneidezahn. Während diese Übergriffe dokumentiert und strafrechtlich verfolgt wurden, bleibt der Mord an der 23-jährigen Geheimprostituierten Marika Horvath bis heute ungeklärt. Ihre Leiche wird am 1. April 1973 am Ostufer des Salzachsees gefunden. Ein grausames Bild der Kaltblütigkeit des Täters. Ihre Hände sind mit einer Krawatte auf den Rücken gefesselt, die Füße mit einer Strumpfhose zusammengebunden. Über ihren Mund wurde ein Normplast-Klebeband gewickelt, nicht einmal, nicht zweimal, neunmal. Straff und unerbittlich. Kontrolle, Fesselung, Erstickung. Ein klares Muster, eine Handschrift, die sich später in Unterwegers Taten wiederfinden wird. Die Ermittler prüfen sein Alibi. Zur Tatzeit lebte er in Wels und gab an, sich gemeinsam mit seiner Freundin in einem Hotel in Salzburg aufgehalten zu haben. Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass die Krawatte, mit der Horvaths Hände gebunden waren, in Wels gekauft wurde. Ein potenziell belastender Hinweis. Doch Unterwegers Freundin stützt sein Alibi und er bleibt vorerst unbehelligt. Erst am 2. Februar 1982, fast ein Jahrzehnt später, meldet sich der Vater der Frau bei den Behörden. Seine Tochter habe damals ein falsches Alibi geliefert. Ein ungeheuerlicher Verdacht, der eine erneute Vernehmung Unterwegers in der Haftanstalt Stein nach sich zieht. Doch die Befragung bleibt ergebnislos und das Verfahren wird schließlich eingestellt. Ein Mord ohne Konsequenzen. Ein Täter, der der Gerechtigkeit entgleitet. Noch. Juli 1974. Eine neue Bekanntschaft, ein neues Kapitel. Doch wie immer bei Jack Unterweger führt es nicht zu einem besseren Leben, sondern tiefer in den Abgrund. In diesem Sommer lernt er Anneliese E. kennen. Sie ist jung, sie ist naiv und sie ist bereit, mit ihm wegzugehen. Die Schweiz wird ihr Zufluchtsort, ein Neuanfang. Gemeinsam arbeiten sie in Nachtclubs, er als Discjockey, sie als Kellnerin. Doch das Geld reicht nicht. Es reicht bei Unterweger nie. Und so fällt die Entscheidung, die alles verändert. Anneliese beginnt für Unterweger als Prostituierte zu arbeiten. Nicht aus freien Stücken, sondern weil der Mann an ihrer Seite es als notwendiges Opfer sieht. Es geht um Geld, um Kontrolle, um Macht. Dann, im September 1974, tritt eine neue Person in ihr Leben, Barbara S. Auch sie steht auf dem Straßenstrich, eine Frau, die ihr eigenes Schicksal in dieser düsteren Welt gefunden hat. Doch lange bleibt sie nicht. Die Behörden greifen sie auf und schieben sie nach Deutschland ab. Jack Unterweger und Anneliese E. folgen im November 1974. Sie überqueren die Grenze nach Deutschland und treffen Barbara wieder. Es gibt keine Eifersucht, keine Konflikte, zumindest nicht nach außen. Doch in dieser Konstellation liegt eine gefährliche Dynamik. Dann kommt der 11. Dezember 1974. Jack Unterweger setzt sich mit Barbara S. ins Auto. Das Ziel? Der Straßenstrich. Er bringt sie dorthin, wo das Geld fließt, wo sie für ihn arbeiten soll. Doch an diesem Abend ist nichts los. Die Straßen sind leer, die Geschäfte schlecht. Also fahren sie weiter. Erst nach Gießen, dann nach Eversbach. Dort, in der Provinz, wartet Barbaras Vergangenheit, ihr elterliches Haus. Sie will einige Dinge holen, doch was als vermeintlich harmlose Fahrt beginnt, wird bald zu etwas Düsterem. Jack Unterweger und Barbara S. sind auf der Suche nach Geld. Sie haben ihr Ziel, das Elternhaus von Barbara, bereits im Blick, doch die Eltern sind daheim. Ein Einbruch? Viel zu riskant. Es ist spät, gegen 23 Uhr. Eine kalte, unbequeme Dunkelheit liegt über dem kleinen Ort. Die Straßen sind leer. Die Fenster in den Häusern dunkel. In dieser Nacht wird ein Mädchen einem Killer in die Hände fallen, ein Mädchen, das nichts ahnt, ein Mädchen, das nie wieder nach Hause zurückkehren wird. Und dann, genau in diesem Moment, taucht sie auf. Margret Schäfer, eine 18-jährige Nachbarin, die zufällig den Weg der beiden kreuzt. Eine falsche Begegnung im falschen Moment mit den falschen Menschen. Unterweger und Barbara S. haben eine Idee. Margret könnte Gerüchte kennen, die über das Paar kursieren. Vielleicht weiß sie etwas über die Polizei. Vielleicht lässt sich sogar Geld aus ihr herauspressen. Barbara spricht sie an. Sie kennt Margret, ihr Gesicht ist ihr vertraut. Sie überredet sie mitzukommen. Ein scheinbar harmloses Angebot. Margret steigt ein. Aber der Wagen fährt nicht einfach nur weiter. Er hält auf einem Parkplatz. Dort geschieht das Unvermeidliche. Jack Unterweger greift zu. Er entreißt Margret ihre Handtasche. Dann folgt der nächste Schritt. Er fesselt ihre Hände auf den Rücken. Sie protestiert, fleht. Doch er befiehlt ihr, sich hinzulegen. Sie muss sich zwischen die Sitze legen, versteckt, unsichtbar für andere. Der Wagen fährt zurück nach Eversbach zur Wohnung von Margret Schäfer. Barbara S. steigt aus, geht ins Haus, holt 100 Mark und ein paar Kleidungsstücke. Eine armselige Beute. Sie fahren los Richtung Autobahn. Unterweger will einen Fluchtvorsprung. Also haben er und Barbara S. einen Plan. Margret soll irgendwo außerhalb von Eversbach freigelassen werden. In Herborn biegen sie in einen Waldweg ein. Als das Auto zum Stehen kommt, dreht sich Jack Unterweger zu Margret Schäfer um. Sein Blick ist kühl. Ohne Hast gibt er ihr die Anweisung, auszusteigen und ihm zu folgen. Keine Bitte, ein Befehl. Barbara S. bleibt zurück. Sie glaubt noch immer, dass Margret freikommt. Sie irrt sich. Auf dem Weg in den Wald soll Margret Schäfer angeboten haben, für ihn auf den Strich zu gehen, so Unterweger. Wie in Trance habe er daraufhin zugeschlagen, zuerst mit der Faust, dann mit einer Stahlrute, die er in der Hosentasche hatte. Schläge auf den Kopf, Schläge auf den Körper, bis Margret Schäfer reglos am Boden liegt. Dann legt er die Hände um ihren Hals und presst zu. Kein Luftzug mehr, keine Möglichkeit zu schreien. Nur ein verzweifeltes Röcheln, das in der Stille des Waldes verhallt. Der Körper der jungen Frau erschlafft. Margret Schäfer ist tot. Doch Unterweger will mehr als nur töten. Er will Spuren legen. Er will den perfekten Mord. Er schleift den leblosen Körper zu einem Baum, bedeckt ihn mit Laub und Walderde, als wäre sie nur ein verendetes Tier. Doch dann folgt das verstörendste Detail. Er nimmt ihren eigenen BH und knotet ihn lose um ihren Hals. Er will, dass es aussieht wie ein Sexualmord. Ein Ritual, ein perfides Schauspiel oder einfach nur ein grausames Vergnügen. Als einen Moment der Wut. Einen Ausbruch, einen Fehler. So stellt Jack Unterweger seine Tat später dar. Es sei eine Affekthandlung gewesen, behauptet er. Doch die Wahrheit ist eine andere. Ein Affekt dauert Sekunden, Würgen dauert Minuten. Er hat geschlagen, er hat gewürgt, er hat getötet. Diesen Teil verdrängt er. Selbstschutz, Reue oder nur eine weitere Lüge? Denn eines ist sicher. Nichts an diesem Mord war impulsiv. Dieser Mord war kalt, brutal und absolut kontrolliert. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Tod durch Erstickung eintrat. Es konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden, ob Margret Schäfer durch die Schläge auf den Hinterkopf bereits bewusstlos war oder noch mitbekam, wie sie von ihrem Mörder mit dem eigenen Büstenhalter erdrosselt wurde. Die Schädelverletzungen allein wären nicht tödlich gewesen, jedoch der Bruch des Ringknorpels und der Bruch des Zungenbeins sind typische Merkmale des Erwürgens. Der Tod durch Erwürgen ist grausam. Er ist nicht plötzlich, nicht augenblicklich. Es ist ein langsames, erbarmungsloses Ersticken. Ein Kampf gegen eine unsichtbare, erdrückende Gewalt. Doch was genau geschieht im Körper des Opfers? Das Erste, was sich verändert, ist der Luftstrom. Wird Druck auf den Hals ausgeübt, sei es durch eine Hand, eine Schlinge oder einen anderen Gegenstand, wird die Luftröhre zusammengedrückt. Die Atmung wird erschwert, Sauerstoff gelangt nicht mehr ungehindert in die Lungen. Panik setzt ein. Das Opfer ringt nach Luft, der Puls rast, das Gehirn sendet verzweifelte Signale. Atme, kämpfe, überlebe. Doch dann kommt der Punkt, an dem die mechanische Gewalt nicht nur die Luftzufuhr kappt, sondern auch die knöchernen Strukturen des Kehlkopfs zerstört. Das Zungenbein, ein hufeisenförmiger Knochen im oberen Bereich des Halses, ist empfindlich. Es ist der einzige Knochen im menschlichen Körper, der nicht direkt mit anderen Knochen verbunden ist. Er schwebt quasi zwischen Muskeln und Sehnen. Doch genau diese anatomische Isolation macht ihn verwundbar. Wird massiver Druck auf den Hals ausgeübt, vor allem mit beiden Händen oder einer straffen Schlinge, kann das Zungenbein an seinen dünnsten Stellen brechen. Noch gravierender ist der Bruch des Ringknorpels, Cartilago cricoidea. Er bildet den stabilsten Teil des Kehlkopfes, eine Art Ringstruktur unterhalb des Adamsapfels. Um ihn zu brechen, ist eine immense Kraft nötig. Während das Zungenbein bereits bei starkem Händedruck frakturieren kann, benötigt es für den Ringknorpel einen konstant hohen, tiefen Druck, etwa durch Würgen mit beiden Händen oder das Zuziehen einer Garotte. Ein Bruch dieses Knorpels bedeutet eine schwerwiegende Schädigung der Atemwege. Die Luftröhre wird massiv verengt oder sogar blockiert. Die Stimmbänder werden beschädigt oder abgetrennt, was bedeutet, dass das Opfer nicht mehr schreien oder um Hilfe rufen kann. Schwellungen und Blutergüsse führen zu einem raschen Anschwellen des Halsgewebes, das Ersticken ist damit unausweichlich. Doch was bedeutet das für die Gerichtsmedizin? Ein doppelter Bruch, sowohl des Zungenbeins als auch des Ringknorpels, spricht fast immer für einen gewaltsamen Tod durch manuelles Erwürgen oder Strangulation. Während das Zungenbein auch bei älteren Menschen unter geringerer Krafteinwirkung brechen kann, ist der Ringknorpel ein robuster Schutzmechanismus der Atemwege. Sein Bruch zeigt unmissverständlich, hier wurde mit extremer Gewalt gewirkt. Lange, unerbittlich, mit der klaren Absicht zu töten. Für das Opfer bedeutet es ein qualvolles Sterben. Sauerstoffmangel führt zu einer tiefen Bewusstlosigkeit, doch der Körper kämpft weiter. Muskeln zucken, Reflexe setzen ein verzweifelter Versuch, sich zu retten. Doch dann kommt der Moment, in dem der Kreislauf versagt. Herzstillstand, Hirntod, Stille. Und der Täter? Der Täter lässt los. Der Hals ist oft gezeichnet von blauen Flecken, Fingermalen, geplatzten Kapillaren, dunklen Würgemalen. Doch die wahren Beweise für das brutale Verbrechen liegen tiefer. In den gebrochenen Strukturen des Kehlkopfes, im klaffenden Riss des Zungenbeins, im tödlich deformierten Ringknorpel. Basel in der Schweiz. Es ist Freitag, der 17. Januar 1975, der Tag, an dem Jack Unterweger das letzte Mal als freier Mann aufwacht. Er wird verhaftet. Diesmal nicht wegen Diebstahls, nicht wegen eines Übergriffs, sondern in Zusammenhang mit der Entführung von Anneliese E. und der Ermordung von Margret Schäfer. Diese Verhaftung markierte den Beginn einer Reihe von Gerichtsverhandlungen, die das Land in Atem halten sollten. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme wird Unterweger innerhalb der Schweiz zunächst nach Zürich überstellt.
Mädchenmord aufgeklärt. Johann Unterweger hat gestanden. Der 25-jährige österreichische Zuhälter Johann Unterweger, der in Zürich in Untersuchungshaft sitzt, hat gestanden, in der Nacht auf den 12. Dezember 1974 in Eversbach bei Gießen, Hessen, die 18-jährige Margret Schäfer erdrosselt und erwürgt zu haben. Der Tatortbefund bestätigte das Geständnis. Unterweger ist ebenfalls der Täter eines Raubüberfalles auf eine Bijouterie in Eversbach, begangen am 27. Dezember 1974, den er zusammen mit zwei mittlerweile in Österreich und Deutschland verhafteten Mittätern begangen hatte. Der Zuhälter war zusammen mit einer 19-jährigen Deutschen und einer 16-jährigen Österreicherin, die für ihn auf den Strich gingen, in Basel verhaftet worden. Das Trio wurde wegen seines Wirkens in Zürich nach Zürich überführt. Die 19-jährige Deutsche belastete Unterweger wegen des Mordes, zu dem sie Helferdienste geleistet haben will.
Liechtensteiner Volksblatt vom 13. Februar 1975.
Von Basel folgt im März 1975 die Überführung nach Österreich, genauer gesagt nach Vorarlberg, dann weiter in das landesgerichtliche Gefangenenhaus. Hier sitzt er fest, monatelang, in Untersuchungshaft. Im April 1976 dann die nächste Station für Jack Unterweger, die Strafvollzugsanstalt Garsten. Aber auch hier bleibt er nicht lange. Am 29. April 1976 wird er in die berüchtigte Justizanstalt Stein verlegt. Eine Hochsicherheitsanstalt, in der Österreichs gefährlichste Kriminelle einsitzen. Ein Ort der harten Disziplin, ein Ort ohne Mitleid. Die Hauptverhandlung gegen Jack Unterweger bezüglich der Straftaten, die er 1974 begangen hatte, begann am 15. Juli 1975. Die Strafe: 3 Jahre Haft. Professor Dr. Klaus Jarosch, ein hinzugezogener Sachverständiger, analysierte die Persönlichkeit des Angeklagten und teilte sie in 3 Ebenen ein: Verstand, Gemüt und Impulskontrolle. Auf der Ebene des Verstandes zeigte Unterweger eine durchschnittliche Intelligenz. Sein schulisches Scheitern, das Sitzenbleiben, das frühe Abrutschen sei weniger auf mangelnde geistige Fähigkeiten als auf ungünstige äußere Umstände zurückzuführen. Schwachsinn oder eine ernsthafte geistige Beeinträchtigung konnten ausgeschlossen werden. Auf der Gemütsebene jedoch zeichnete sich ein anderes Bild ab. Hier beschrieb Jarosch den Angeklagten als emotional verarmt, reizbar, leicht erregbar, mit einer deutlichen Neigung zu plötzlichen Wutanfällen und unkontrollierten Zornausbrüchen. Die 3. Ebene betraf die Impulskontrolle. Hier zeigte Unterweger erhebliche Defizite. Er handelte oft unüberlegt, ließ sich von spontanen Einfällen leiten und reagierte impulsiv, besonders in Konfliktsituationen. Die Kombination aus geringer emotionaler Tiefe und mangelhafter Impulskontrolle ließ ihn gefährlich unberechenbar erscheinen.
Es handelt sich bei dem Untersuchten um einen gefühlsarmen, explosiven, aggressiven Psychopathen.
Professor Dr. Klaus Jarosch, psychiatrischer Gutachter, in der Hauptverhandlung vom 15. Juli 1975 über Johann Unterweger.
Jack Unterweger nahm Medikamente ein, darunter Captagon und Mandrox, und soll früher auch Haschisch konsumiert haben. Captagon ist ein Amphetaminderivat, das ursprünglich als Medikament gegen ADHS, Narkolepsie und Depressionen entwickelt wurde. Es zerfällt im Körper in seine Hauptbestandteile Amphetamin und Theophyllin, was eine stark stimulierende Wirkung entfaltet, gesteigerte Wachheit, verminderte Ermüdbarkeit und ein Gefühl euphorischer Energie. Doch ebenso kann Captagon das zentrale Nervensystem überfordern und zu Reizbarkeit, Paranoia sowie Aggressionen führen. Besonders riskant ist die potenzierte Wirkung bei längerem Konsum, Schlaflosigkeit, Wahnvorstellungen und eine drastische Abnahme von Impulskontrolle sind häufige Folgen. Mandrox hingegen ist eine Kombination aus Metaqualon und Diphenhydramin, einem Beruhigungsmittel und einem Antihistaminikum. Metaqualon gehört zu den Qualuts, einst als Schlafmittel populär, bevor es wegen seines Suchtpotenzials 1992 in Österreich und 1993 in Deutschland verboten und die Zulassung als Schlafmittel gänzlich entzogen wurde. Es wirkt ähnlich wie Barbiturate oder Benzodiazepine. Beruhigend, angstlösend und muskelentspannend. In höherer Dosierung erzeugt es eine tranceartige Euphorie, die schnell in motorische Koordinationsstörungen, Gedächtnislücken und depressive Verstimmungen umschlagen kann. Besonders gefährlich wird es in Kombination mit anderen Substanzen, da es die Wirkung von Alkohol und Beruhigungsmitteln verstärkt. Eine tödliche Dosis ist schnell erreicht. Die gleichzeitige Einnahme von Captagon und Mandrox ist hochproblematisch und pharmakologisch betrachtet ein toxisches Risiko mit unvorhersehbaren psychotropen Effekten. Die antagonistischen Wirkungen destabilisieren das Nervensystem, führen zu einer unberechenbaren Mischung aus Hyperaktivität und Gleichgültigkeit und können impulsive Gewaltakte ohne emotionale oder moralische Hemmungen begünstigen. Gleichzeitig besteht ein massives Risiko für Herzversagen, Atemdepression oder akute Psychosen. Die durch solche Mittel hervorgerufene gehobene Stimmung konnte daher abrupt ins Gegenteil umschlagen und zur völligen Enthemmung führen. Während Captagon das Bewusstsein schärft und Aggressionen verstärken kann, sorgt Mandrox für eine paradox beruhigte Unbekümmertheit, eine gefährliche Mischung aus erhöhter Energie und verringerter Selbstkontrolle, die impulsives, entgrenztes Verhalten begünstigt. In der forensischen Beurteilung könnte man also von einer potenziell explosiven chemischen Dynamik sprechen. Eine, die durchaus zu den Gewaltexzessen und der dissoziativen Brutalität eines Jack-Unterwegers hätte beitragen können. Laut Gutachter Professor Dr. Klaus Jarosch bestand kein Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit Unterwegers. Seine Handlungen im Erregungszustand seien zwar impulsiv gewesen, doch im Nachhinein habe er sie rational erfassen und intellektuell verarbeiten können. Dies sei zwar als abnorm zu bewerten, ändere jedoch nichts an seiner vollen strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Die tiefere Ursache seines Handelns liege, so Jarosch, im Bereich der Tiefenpsychologie, insbesondere in der gestörten Mutterbindung und einer emotionalen Verarmung, die sein Empathievermögen verkümmern ließ. Für Unterweger war eine Frau nie eine eigenständige Persönlichkeit, um die man werben musste. Sie blieb stets ein Objekt seiner ambivalenten Hassbeziehungen. Während der Hauptverhandlung wurde die Einholung eines Fakultätsgutachtens gefordert, um durch eine persönliche und umfassende Untersuchung fundierte Ergebnisse zu erzielen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, da das Gutachten von Professor Dr. Klaus Jarosch inhaltlich mit den früheren Untersuchungsergebnissen von Dozent Dr. Laubichler übereinstimmte und somit als ausreichend erachtet wurde. Am 4. Dezember 1975 fällt das Landesgericht Salzburg ein Urteil, das die Dimension seiner Gewaltbereitschaft offenbart. Jack Unterweger wird für eine ganze Reihe schwerwiegender Straftaten verurteilt, wegen versuchter Nötigung, Nötigung und Unzucht, Entziehung einer Minderjährigen aus dem Einflussbereich der Erziehungsberechtigten, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Wenige Monate später, am 31. Mai 1976, sitzt Jack Unterweger erneut auf der Anklagebank. Zu Beginn der Hauptverhandlung in der Mordsache Margret Schäfer bekannte er sich des Raubes schuldig, jedoch nicht des Mordes. Er stritt nicht ab, Margret Schäfer getötet zu haben, jedoch nicht im Sinne der Anklage, da er nicht die Absicht gehabt hätte, das Mädchen umzubringen. Der Prozess gegen Unterweger war von Widersprüchen und Ungereimtheiten geprägt. Er präsentierte eine Version der Ereignisse, die ihn als Opfer der Umstände darstellte. Als Unterweger das Wort erteilt wurde, holte er weit aus und fing bei seinem Großvater an, der Alkoholiker war und mit verschiedenen Wirtschafterinnen zusammenlebte. Unterweger habe zusammen mit seinem Großvater in einem Bett geschlafen, sodass er immer habe zusehen müssen, wenn sein Großvater geschlechtlich verkehrte. Seine schwierige Kindheit und Jugend wurden als mildernder Umstand ins Feld geführt. Ein Narrativ, das ihm zugute kam. Doch die Realität sah anders aus. Die tatsächlichen Umstände seiner Vergangenheit wichen erheblich von dem ab, was er selbst schilderte. Und doch glaubte man ihm. Man nahm ihm jedes Wort ab. Ein Mörder ohne Motiv, ein Täter ohne Erklärung, Jack Unterweger bleibt sich treu und inszeniert sich selbst als Rätsel. Er beteuert, er könne sich nicht erklären, warum er zugeschlagen habe, warum er sie töten musste. Er beharrt darauf, dass es eine Tat im Affekt gewesen sei. Doch ist das die Wahrheit oder nur eine gut gespielte Unschuldsgeste? Später wird Unterweger behaupten, sein Handeln sei tief in seiner Kindheit verwurzelt gewesen. ein Ausdruck seines Hasses auf seine Mutter, den er an Margret Schäfer ausgelassen habe. Doch dieses Narrativ taucht erst nach seiner Verurteilung auf. Das Motiv Muttermord ist eine nachträgliche Erfindung. Im Prozess? Keine Spur davon. Stattdessen gibt er an dem Abend der Tat getrunken zu haben. Ein oder zwei Gläser Bier, ein Glas Wein. Und dann die Pillen. 2 bis 5 Valium sowie Mandrox. Doch macht das aus einem Mann einen Mörder? Oder ist es nur eine weitere Lüge, um Verantwortung abzuwälzen? Barbara S. sagt vor Gericht aus, sie habe zu keinem Zeitpunkt mit Unterweger über den Mord an Margret Schäfer gesprochen. Und doch wusste sie es bereits, als sie mit ihm ein Juweliergeschäft überfiel. Jack Unterweger bekennt sich diesbezüglich schuldig. Er gibt zu, den Entschluss gefasst zu haben, einen Raubüberfall zu begehen. Gemeinsam mit Uwe K., den er zuvor kennengelernt hatte, fährt er ziellos durch die Straßen, getrieben von einem einzigen Motiv. Geld. Sie brauchen es. Dringend. Und sie sind bereit, alles dafür zu tun. Dann kommt die Gelegenheit. Barbara S. kennt das Juweliergeschäft Thoma im mittelhessischen Eversbach, klein und unscheinbar. Geführt von 2 älteren Menschen, die kaum eine Bedrohung darstellen. Ein perfektes Ziel. Ein schneller Einbruch, keine Komplikationen, so zumindest der Plan. Doch Unterweger und Uwe K. bleiben nicht allein. Die beiden jungen Frauen, die 19-jährige Barbara S. und die 16-jährige Anneliese E., wollen dabei sein. Ein Abenteuer. Ein Nervenkitzel. Sie maskieren sich mit Strumpfhosen und Mützen, bereit für das, was kommen soll. Doch war ihnen wirklich bewusst, worauf sie sich einließen? Jack Unterweger betritt das Geschäft, die Waffe im Anschlag, ein Gewehr. Uwe K. trägt eine Schreckschusspistole, ebenso wie Anneliese E. Später wird sich niemand mehr genau erinnern können, ob die Waffen geladen waren oder nicht. Die Rollen sind klar verteilt. Während Unterweger die Ladenbesitzer in Schach hält, schleicht sich Uwe K. nach oben, dringt in die Wohnung des Juweliers ein, durchsucht Schränke und Schubladen, auf der Jagd nach allem, was Wert hat. Trotz der Versuche, sein Leben in einem milderen Licht darzustellen und der Bemühungen seiner Verteidiger zu angeblich mildernden Umständen, fällt am 19. Oktober 1976 das endgültige Urteil. Lebenslängliche Haftstrafe wegen Mordes an Margret Schäfer. Der Fall Margret Schäfer als düsteres Kapitel im Leben von Jack Unterweger war damit vorerst abgeschlossen. Doch sein Leben sollte noch viele weitere schockierende Wendungen nehmen und noch lange in den Schlagzeilen bleiben. Was trieb diesen jungen Mann an, solche grausamen Taten zu begehen? War es wirklich nur das Produkt seiner schwierigen Vergangenheit oder spielten auch andere Faktoren eine Rolle? Diese Fragen werden uns in den nächsten Kapiteln weiter beschäftigen. Jack Unterweger sitzt hinter Gittern. Ein Krimineller, ein Wiederholungstäter, ein Mörder. Und doch beginnt er in den Mauern der Haftanstalt eine Wandlung, die ebenso faszinierend wie verstörend ist. Statt Fäuste nun die Schreibmaschine. Statt Misshandlung auf dem Rücksitz seines Autos nun literarische Bühnen. Unterweger schreibt, dichtet, inszeniert sich als geläuterter Intellektueller. Und die Welt? Sie hört ihm zu. Er wird gefeiert, bewundert, verteidigt. Prominente setzen sich für ihn ein, fordern seine Freiheit, überzeugt davon, dass er sich gewandelt hat. Doch war es wahre Reue oder nur die geschickteste Inszenierung seines Lebens? Nadine und Sarah werfen nun einen ausführlichen Blick auf die Jahre hinter Gittern, eine Zeit, in der Jack Unterweger sich neu erfindet und aus einem Killer einen Kult macht.
So, das war's jetzt erstmal mit unserem ersten Teil über Jack Unterweger und mit unserer Sonderfolge. Wir hoffen, dass euch unsere Aufarbeitung irgendwie gefallen hat, dass ihr euch damit vielleicht ein bisschen die Zeit vom heutigen Sonntag vertreiben konntet oder wann auch immer ihr die Folge hört. Wir würden uns jetzt auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr uns ganz schnell einen Daumen nach oben da lasst, eine 5-Sterne-Bewertung oder uns wie auch immer bewertet. Es ist auch richtig super, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns folgt. Das wird uns wirklich riesig helfen dabei, ein bisschen weiter zu wachsen. Besucht uns doch bitte außerdem bei Instagram auf mordhoch2@truecrimepodcast. Dort könnt ihr Videos finden, wir teilen da Bilder zu den Fällen, es gibt Hintergrundinformationen und auch Community-Fragen. Also guckt mal vorbei, vielleicht ist das ja was für euch.
Außerdem wäre es toll, wenn ihr am nächsten Sonntag wieder zuhört und natürlich am Dienstag zu unserer regulären Folge Mordhoch 2 einschaltet. Bis dahin,
tschüss, bis Dienstag!